Die Bergpredigt ist vermutlich einer der berühmtesten Texte der Bibel, auf jeden Fall die berühmteste Rede, die Jesus gehalten hat. Und man sagt immer, die Bergpredigt ist eine Anleitung zum Christsein. Also wer ein Nachfolger Jesu ist, der findet da quasi die Eckpunkte, wie so ein Leben auszusehen hat. Und wenn wir Deutschen von Anleitung reden, dann meinen wir meistens ein Programm, das man genau befolgen sollte. Ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel Möbel aufgebaut und da ist es klug, wenn man sich an die Anleitung hält und von Schritt 1 anfängt, weil man sonst am Ende irgendeine Dichtung oder irgendein Schräubchen oder so von Schritt 1 vergessen hat und dann alles wieder auseinanderbauen muss. Aber so ist die Bergpredigt nicht. Keine Anleitung mit Schritt 1 bis 10, die du genauso umsetzen musst und dann lebst du wie ein Christ. Es ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer. Denn wenn wir die Bergpredigt als ein neues Gesetz lesen, mit Paragraphen, an die wir uns zu halten haben, dann ist sie wirklich der härteste Text und die größte Herausforderung der Bibel. Eigentlich eine unerfüllbare Aufgabe. Warum glaube ich, dass die Bergpredigt keine Anleitung im Sinne von Paragraphen und Gesetzen ist? Es hat ein bisschen damit zu tun, wie sie beginnt. Und das habe ich euch gerade in der Lesung vorgelesen. Also stell dir vor, du würdest eine neue Religion gründen wollen und du würdest jetzt hättest eine Stunde Zeit, deinen Leuten, die deiner Religion anhängen, ja, zu erklären, wie sie leben sollen. Und würdest du dir vorher überlegen, okay, was sage ich denen? Wie muss man leben, wenn man zu meiner Religion gehört? Und du würdest auf viele Gedanken kommen, aber ich schätze, du würdest nicht drauf kommen, als allererstes vom Glück zu reden. Als allererstes davon zu reden, dass du willst, dass die Menschen glücklich sind. Aber genau das tut Jesus. Jesus eröffnet diese wichtige Rede damit, dass er in den sogenannten Seligpreisungen davon redet, wie wir glücklich sein können. Und das hat damit zu tun, dass Jesus will, dass wir, die ihm folgen, glücklich sind. Das ist eine Botschaft, die wir als Christen und Kirche nicht immer so prioritär an den Mann bringen, habe ich den Eindruck. Jesus will, dass wir glücklich sind. Und darum fängt er damit seine Rede an. Okay, ehrlich gesagt, seine Vorstellung vom Glück weicht so ein bisschen von dem ab, was wir uns so vorstellen, was einen glücklich machen könnte im Leben. Das ist klar. Jesus hat da einen ganz eigenen Entwurf. Ich habe es ja gerade vorgelesen, ihr habt es gehört. Also der Schlüssel zum Glück nach Jesus ist, arm zu sein vor Gott, traurig zu sein, freundlich zu sein, nach Gerechtigkeit zu dürsten, barmherzig zu sein, ein reines Herz zu haben, Frieden zu stiften und, das ist der größte Klopper, verfolgt zu werden. Also das sagt dir kein Glücksratgeber. Ja, kannst ja mal gucken, ob du in der Buchhandlung irgendwo, was du so bei den Glücksratgebern findest und was da so drin steht und ob das in irgendeiner Form deckungsgleich ist mit dem, was Jesus sagt. Aber Jesus sagt, das ist der Weg, wie du ein glücklicher Mensch wirst, wie du wirklich glücklich wirst, weil diese Dinge, die zuerst negativ klingen, am Ende positive Auswirkungen für dich haben. Krass. Zu den Seligpreisungen könnte man eine eigene Predigtreihe machen. Da steckt nämlich unheimlich viel drin. Machen wir vielleicht auch mal. Aber das soll eine Predigtreihe zur Bergpredigt sein. Und darum geht es heute um das Zweite, was Jesus sagt. Also Jesus redet zuerst vom Glücklichsein, von den Seligpreisungen. Und das Zweite, was er sagt, ist, wer oder was bist du, wenn du Jesus folgst? Wer oder was bist du, wenn du Jesus folgst? Und Jesus benutzt zwei Metaphern. Zwei berühmte Metaphern, um das zu erklären, wer oder was du bist, wenn du ihm folgst, in denen ziemlich viel steckt. Und ich habe hier die beiden Metaphern schon mitgebracht. Und wer sehr bibelfest ist, hat schon rausgefunden, worum es geht. Ich lese das vor aus Matthäus 5, 13 bis 16, also direkt anschließend an die Seligpreisung. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz und Licht. Vielleicht die beiden berühmtesten Metaphern, und Christen reden ständig davon, wir sollten in der Welt Salz und Licht sein und so. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Denn wir haben, besonders was das Salz angeht, einen sehr eingeschränkten Blick mit unserer modernen 21. Jahrhundert-Brille auf das Salz. Wir haben teilweise ähnliche, teilweise aber auch sehr andere Assoziationen zu diesen Dingen, Salz und Licht, als die Menschen damals. Und ich wiederhole mich immer wieder und sage das im Bibeltalk auch ständig, ein wichtiger Schlüssel, um Bibeltexte zu verstehen, ist zu verstehen, was haben denn die Menschen verstanden, an die diese Texte gerichtet waren? Welche Assoziation hatten denn die Jünger, als sie da auf diesem Berg mit Jesus sitzen und er anfängt zu erzählen und von Salz und Licht redet? Was haben die denn sich darunter vorgestellt? Das muss nicht unsere Vorstellung werden, aber wenn wir die verstanden haben, dann können wir auch übertragen, was kann es für uns bedeuten. Wenn wir nämlich mit unserer modernen Brille rangehen, hat Salz gar nicht so viele Bedeutung, wie es damals hatte. Salz, das ist heute billig und in unserem Alltag benutzen wir es eigentlich fast ausschließlich zum Würzen von Essen. Du nicht, wozu benutzt du Salz noch? Du besitzt kein Salz, okay, ja gut, dann benutzt du es gar nicht, das ist ja, okay. Ist wahrscheinlich auch eine gesunde Lebensweise, aber wenn wir Salz benutzen, benutzen wir es in der Regel beim Kochen zum Würzen von Essen. Es gibt noch so ein paar andere Anwendungsmöglichkeiten im Alltag, aber die meisten von uns haben Salz in der Küche stehen, so wie wir hier, unser Pöttchen, und das wird benutzt, um Essen zu würzen. So, das war's auch schon. Wir wissen, wenn wir uns ein bisschen auskennen, dass Salz, bevor es Kühlschränke gab und ähnliche Konservierungsmöglichkeiten, benutzt wurde, um Lebensmittel zu konservieren. Also um Fleisch und Fisch besonders einzulegen, damit es haltbarer wird. Also Salz war und ist auch dazu da, vor dem Verderben zu retten. Lebensmittel vor dem Verderben zu retten. Aber damals war es noch viel mehr. Viel mehr. Salz wurde zur Wundhygiene benutzt. Wenn du eine Wunde hattest, hast du Salz reingetan, um sie zu desinfizieren. Das tut weh und wir können uns alle vorstellen, dass das unangenehm ist, Salz in der Wunde zu haben. Aber es war tatsächlich ein Hilfsmittel zur Heilung. Ein Hilfsmittel zur Heilung. Dort wurde es eingesetzt. Heute machen wir Desinfektionsmittel drauf. Damals hat man Salz benutzt. Und das war im Alltag der Menschen. Dafür hatten sie Salz. Salz war auch ein Ausdruck von Verbundenheit und Freundschaft. Wenn ich also eingeladen war zu einem Essen, habe ich ein bisschen Salz mitgenommen. Und zum Essen habe ich das Salz rausgeholt und es mit dem Gastgeber geteilt. Und das war ein Ausdruck davon, wir sind Freunde. Wir sind verbunden miteinander. Auch dazu war Salz da. Außerdem war Salz damals im Vergleich zu heute wertvoll, wirklich wertvoll, und es war auch wertbeständig, so sehr, dass es als Währung benutzt wurde. Du konntest mit Salz Sachen kaufen. Es war wie Geld. Es wurde Handel getrieben mit Salz. So beständig war es und so wertvoll war es für die Menschen damals, weil es so viele Anwendungsmöglichkeiten hatte. Und eine Assoziation, die kannte ich bis diese Woche auch noch überhaupt nicht, war mir völlig neu. Und das ist eine Assoziation, die die Jünger mit Sicherheit hatten, als Jesus das anspricht. In den jüdischen Opferritualen spielt Salz eine wichtige Rolle. Die Opfertiere, die geschlachtet wurden und verbrannt wurden, die wurden gesalzen. Und zwar nicht, damit es Gott besser schmeckt, sondern weil Salz ein Symbol war für Unvergänglichkeit. Und es symbolisierte die Unvergänglichkeit der Versprechen Gottes und des Bundes Gottes mit seinem Volk. Und es war ein Symbol also, um sich zu vergewissern, Gott steht zu seinen Versprechen. Gott steht zu dem, was er uns gesagt hat. Und das bleibt bestehen. Und da ist schon ein bisschen verrückt, dass Jesus sagt, was ist eigentlich mit Salz, das nicht mehr salzt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Salz gefunden hast, was nicht salzt. Salz salzt immer. Ja? Salz salzt auch noch, wenn du es 20 Jahre im Küchenschrank vergessen hast. Es wird immer noch salzen. Es ist vielleicht verklumpt, aber es salzt. Es gibt kein Salz, das nicht mehr salzt. Also ich wüsste es zumindest nicht. Und wenn Jesus also sagt, ihr seid das Salz der Erde, aber was ist, wenn das Salz nicht mehr salzt? Das ist ein abstruser Gedanke, das ist undenkbar. Das ist es ja gerade, dass Salz immer salzt. Und das ist ja gerade das Symbol im Judentum, in den Opferritualen. Und da wird deutlich, dass Jesus eben nicht sagt, du sollst wie Salz sein. Ihr sollt Salz sein, sagt er nicht. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid es schon. Und wenn du Salz bist, dann salzt du auch. Wenn du Salz bist, kannst du nicht anders als zu salzen. Du wirst es immer tun. Egal, wo du hinkommst, du wirst immer salzig sein, wenn du Salz bist. Es geht also nicht darum, dass du jemand anders sein sollst, als du eigentlich bist. Es geht darum, dass du sein sollst, wer du in Jesus bist. Und zwar voll und ganz. Wir alle wissen, wenn man kocht, ist Salz immer eine Frage der Dosierung. Ja? Also du kannst gar keins reintun, du kannst aber auch deutlich zu viel reintun. Und beides wirst du am Ende schmecken im Ergebnis. Und wenn es richtig gut schmecken soll, es sei denn, du verzichtest auf Salz, kannst du natürlich machen, aber wenn es richtig gut schmecken soll, dann brauchst du die richtige Menge. Die richtige Menge. Und wer sorgt für die richtige Menge? Der Koch und nicht das Salz. Du gibst, wenn das Essen versalzen ist, nicht dem Salz die Schuld, dass es zu sehr gesalzt hat. Und wenn es laff schmeckt, gibst du nicht dem Salz die Schuld, dass es zu wenig gesalzt hat, sondern der Koch ist schuld, weil er zu wenig oder zu viel reingetan hat. Also sind wir nicht zuständig dafür, zu dosieren, wie sehr wir in dieser Welt salzen, sondern das macht Gott. Gott fragt auch nicht, der Koch fragt auch nicht die Salzkörner, Entschuldigung, kurze Frage, ich hätte hier gerade eine Suppe, ist es gerade für euch okay zu salzen? Weil dann würde ich euch eventuell da reintun. Ihr könnt aber auch sagen, wenn nicht, dann salzt ihr halt nicht. Sondern der Koch vertraut darauf, dass das Salz salzt. Und er vertraut auf seine Erfahrung und er wirft genau die richtige Menge rein. Also Gott setzt uns in diesem Bild, wenn wir Gott mal als Koch verstehen wollen. Er wirft uns in die Suppe dieser Welt. Und er macht das nicht nur, um sie etwas würziger zu machen, sondern er macht das, um vor Verderben zu retten, so wie Salz konserviert. Wir sollen in dieser Welt so wirken, dass sie nicht verdirbt und dass Menschen nicht verderben. Er wirft uns in diese Suppe, damit wir Heilung bringen und Heilung unterstützen, so wie Salz Heilung unterstützt. Er wirft uns in die Suppe dieser Welt, um seine Freundschaft auszudrücken und seine Verbundenheit zu dieser Welt, so wie Salz Verbundenheit ausdrückt. Er wirft uns in die Suppe dieser Welt, weil wir wertvoll sind und wertbeständig sind für ihn. Wir sind wertvoll für Gott. Und er wirft uns in die Suppe dieser Welt, um zu bekräftigen, dass seine Versprechen gelten für alle Zeit. Das ist schon ein bisschen größeres Bedeutungsspektrum als nur zu würzen, oder? Was wir alles in dieser Welt tun, wenn Gott uns reinwirft, das ist krass. Und es bleibt ja gar nicht mal beim Salz. Es geht ja auch noch um das Licht. Ich habe mal eine Lampe mitgebracht, falls ihr nicht mehr wusstet, wie Licht aussieht. Ja. Es gibt interessante Parallelen dazu, wie wir heute Licht verstehen und wie damals Licht verstanden wurde. Also erstmal natürlich, das ist klar und für alle Zeiten, Licht bringt Orientierung. Also ich komme in einen dunklen Raum, mache Licht an, das Licht vertreibt die Dunkelheit und ich kann mich orientieren, ich kann sehen, ich kann um mich herum Dinge wahrnehmen mit meinen Augen. Dazu ist Licht wichtig und das wird auch immer so sein. Aber Licht ist ja mehr als das. Licht ist mehr als nur Orientierung und Vertreiben von Dunkelheit. Wir wissen heute, dass Licht ein Informationsträger ist. Licht trägt Informationen. Und bis vor ein paar Jahren Gravitationswellen gemessen wurden, war Licht die einzige Informationsquelle, mit der wir irgendetwas über diese Welt, über dieses Universum außerhalb unserer Erdatmosphäre herausfinden konnten. Licht war die einzige Möglichkeit. Und da ist die Forschung sehr, sehr weit. Wir könnten das Licht dieser Lampe in ihr Spektrum aufsplitten und zerlegen und dann könnte man mit den entsprechenden Gerätschaften genau herausfinden, wie dieses Licht funktioniert. Nicht nur, woher es kommt, sondern auch, wie es entsteht, welches Material hier in dieser Lampe ist, welches Material zwischen der Lampe und dem Empfänger ist. Und so haben wir unfassbar viel herausgefunden über das Universum und über die Größe des Universums, nur durch Licht, das zu uns kommt und die Information, die es trägt. Und wir wissen ja auch, das sichtbare Licht ist ja nur ein ganz kleiner Teil von einem riesengroßen Spektrum. Und da gibt es Ultraviolett und Infrarot und Röntgenstrahlung und Mikrowellenstrahlung und ganz viel mehr. Alles elektromagnetische Strahlung transportiert ganz viel Information. Und das ist deshalb so interessant, weil es heute in der Wissenschaft ganz selbstverständlich so benutzt wird. Aber auch damals zu Jesu Zeiten schon, wo hat man das mit Licht assoziiert, ohne Spektrallinien zu kennen oder das Licht ferner Galaxien einordnen zu können. Platon und Sokrates, die ja vor Jesus gelebt haben, für die war Licht Symbol für Wahrheit und Erkenntnis. Licht ist ein Symbol für Erkenntnis. Und das ist in der modernen Wissenschaft heute tatsächlich auch so. Und dazu kommt noch die griechische Mythologie, die auch den Menschen damals bekannt war, in der Licht für Leben und Schönheit steht. Also wir können die Liste mit dem Salz, wie wir in dieser Welt wirken als Christen, noch ergänzen um Orientierung, Dunkelheit vertreiben, Erkenntnis, Wahrheit, Leben und Schönheit. Und spätestens jetzt muss sich ja irgendwie jeder von uns fragen, gucken wir mal kurz das eigene Leben an, ja, und inwiefern bringe ich der Welt all das? Ja? Inwiefern bin ich eigentlich Salz? Und bin ich eigentlich Licht für diese Welt? Und wenn ich ehrlich bin ich überhaupt Christ? Erfülle ich auch nur im Ansatz das, wovon Jesus da redet? Und da möchte ich dich gerne ermutigen. Denn Salz und Licht haben eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit. Salz besteht nämlich aus tausenden kleinen einzelnen Körnchen. Und ein Salzkorn kann keine Suppe salzig machen, sondern es sind die vielen Salzkörner, die Suppe salzig machen. Und Licht besteht nicht aus einem Lichtstrahl, sondern aus Milliarden von Photonen. Und ein Photon kann kein Raum hell machen. Es ist die Menge, die es ausmacht. Und das ist für mich ein ganz klares Bild. Wir alle zusammen, als weltweite Christenheit, wir salzen und erhellen diese Welt. Und es geht nicht darum, dass du das alleine alles liefern musst, dass du das alles alleine schaffen musst, sondern du bist ein Teil davon, da wo du stehst, da wo du unterwegs bist, da wo du Gutes tust und auch wenn es niemand sieht, da trägst du dazu bei, dass diese Welt gesalzen wird und erhellt wird. Da wo du stehst, sei der, zu dem Jesus dich macht. Sei die, zu der Jesus dich macht. Und wenn du zu dem, was Salz und Licht tun in dieser Welt, nur ein ganz kleines bisschen beitragen kannst, nur das kleine Fitzelbisschen, dann bist du schon genau richtig. Wenn ich mir diese unfassbare Liste angucke, und das können wir uns für die Bergpredigt merken, da werden Anforderungen gestellt, da sind Listen, da sind wahnsinnig große Dinge, die erwartet werden. Aber wenn ich mir von dieser großen Liste von Salz und Licht, wenn ich die mir anschaue, merke ich, ich kann bei manchen Sachen andocken, weil ich merke, da kann ich was beitragen, auf meine Art und Weise, mit dem, was ich tue. Und bei anderen Sachen kommt es mir schwieriger vor. Ich merke, ich finde es total spannend, Menschen zur Erkenntnis zu verhelfen. Nicht, dass ich Erkenntnis habe, die ich dann weitergebe, sondern dass ich irgendwie dazu beitrage, durch das, was ich tue, das, was ich bin, dass Menschen ein bisschen mehr von Gott erkennen können. Da merke ich, da fühle ich mich wohl und das ist super. Da kann ich irgendwie einen Beitrag leisten, da will ich einen Beitrag leisten. Aber auch da bin ich nur ein Salzkorn. Ich mache die Suppe nicht salzig. Das machen wir, wenn wir alle gemeinsam da, wo wir andocken können, wo wir merken, ah, da habe ich Möglichkeiten, da habe ich Begabungen, da kann ich was bewegen und da will ich auch was bewegen für Gott. Wenn wir da alle zusammen loslegen und anfangen, dann fängt es an, salzig zu werden, dann fängt es an, hell zu werden in dieser Welt. Und vielleicht sitzt du jetzt auch gerade auf deinem Stuhl oder zu Hause auf dem Sofa und denkst dir, also ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade salzen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade Licht bin. Im Gegenteil, ich bräuchte mal ein bisschen Würze, ich brauche mal Licht in meinem Leben. Wie soll ich das machen? Und vielleicht kommst du dir unnütz vor, wenn ich hier von Salz und Licht rede oder wenn Jesus davon redet. Höchstwahrscheinlich bist du in diesem Moment ein Salzkorn, das im Streuer sitzt. Und im Streuer macht es die Suppe nicht salzig. Aber im Streuer wartet es darauf, dass der Koch kommt und es einsetzt. Und vielleicht bist du ein Photon in einer Lampe und noch leuchtest du gar nicht. Aber du hast das Potenzial. Du hast das Potenzial eines Salzkorns und eines Photons. Du kannst die Welt salzen. Du kannst die Welt hell machen auf deine Art und Weise. Und vielleicht ist gerade nicht der Moment, wo Gott dich in die Suppe schmeißt und dich in die Welt sendet. Aber dieser Moment wird kommen. Dieser Moment wird kommen. Bereite dich darauf vor. Halte dich bereit. Denn niemand von uns ist unnütz. Niemand von uns ist unnütz, denn es gibt kein Salz, das nicht salzt. Jesus weiß schon genau, wo und wie er dich salzen und leuchten lassen will. Also mach dich bereit, denn du bist Salz und du bist Licht. Amen.